Sie hören den Kurier.
Hallo, wir sind Rüdiger
und Robert
von Ziemlich Gut Veranlagt.
Jeden Donnerstag haben wir für dich das Wichtigste aus Aktien, Anleihen, Fonds und alles, womit sich Geld gewinnen oder verlieren lässt.
Also hör jetzt gleich rein auf kurier.at/podcast, Krone Hit und überall, wo du Podcasts bekommst. Ziemlich Gut Veranlagt. Jeden Donnerstag frisch.
Gern könnt ihr uns auch auf Apple und Spotify abonnieren und hinterlasst bitte auch eine Bewertung.
Damit er wächst wie ein schönes Portfolio.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted by Kurier Daily Podcast. Das ist der neue Politik-Talk von Kurier, Krone und Profil, bei dem jeden Sonntag wichtige Persönlichkeiten des Landes interviewt werden.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Club 3, einer Sendung von Kronenzeitung, Kurier und Profil, bei der normalerweise Bundeskanzler, Minister oder andere wichtige Politiker zu Gast sind. Aber heute am Hanenkamm-Wochenende haben wir einen ganz anderen Gast eingeladen, den, sagen wir, sind Superlativen, vielleicht allerbesten Skifahrer aller Zeiten in Österreich, Karl Schranz. Herzlich willkommen.
Danke vielmals. Herzlich übertrieben, aber ein bisschen.
Ja, übertreiben kann man an so einem Wochenende der Superlativen.
Auf alle Fälle.
Die Fragen stellen mit mir heute Peter Molzi von der Kronenzeitung.
Schönen guten Abend.
Willkommen. Und Jakob Winter vom Profil.
Hallo.
Jakob ist normalerweise Innenpolitikjournalist beim Profil und das heißt für uns natürlich auch, wir wollen heute nicht nur über den Sport mit Ihnen reden, Karl Schranz, wir wollen auch ein bisschen über Politik, über Novak Djokovic,
Politik
über Wladimir Putin
nichts,
reden, wir werden es versuchen. Ja?
Was?
Wie habt gesagt, Kitzbühel-Wochenende hat gestern begonnen. Wie sehen Sie denn so ein Kitzbühel-Wochenende eigentlich noch? Fiebern Sie dem entgegen oder ist es ein Wochenende wie jedes andere für Sie?
Normal wäre ich in Kitzbühel, aber nachdem heuer alles kontrolliert wird und überall, wo man hingeht, einen Tisch draußen gibt's nicht. Es gibt keine Informationen, was wo ist, habe ich mir gedacht, na. Ich fahre lieber nach Wien.
Aber sonst vor den Fernsehgeräten, vor den Kollegen vom ORF, wird da jedes Rennen von Ihnen angeschaut noch?
Oder? Normalerweise schon, ja.
Schon.
Ja, die großen Rennen.
Aber da muss ich ganz kurz unterbrechen. Für mich gibt es zwei Sportaufreger in diesem Jahr. Das erste ist Djokovic nicht mehr in Australien und du nicht den Kitzbühel. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Das ist der wahre Wahnsinn.
Gut.
Ja.
Du, er hat das provoziert. Ich meine, dass der nicht starten darf in Kitzbühel. In Kitzbühel hatte ich fast gesagt.
Guter Skifahrer auch, der Djokovic, ja.
Na, der ist in St. Anton gefahren. Ja.
Mit dir Bradelli-Ring trophy damals, vor Jahren war ich dabei.
Korrekt, ja.
Der Novak Djokovic war auch ein bisschen ein Grund, warum wir gesagt haben, laden wir den Karl Schranz ein. Es ist fast genau auf den Tag 50 Jahre her, seitdem Sie in Sapporo 5. Februar 1972, seitdem Sie ausgeschlossen worden sind in Sapporo von den Olympischen Spielen. Wir werden über das noch in allen Details natürlich reden. Und wir haben ein bisschen eine Parallele gesehen, weil Djokovic durfte nicht nach Australien einreisen, durfte nicht als weltbester Sportler in dieser Sportart bei den Australian Open teilnehmen. Und es gab auch politische Implikationen. Es gab auch Vorwürfe der serbischen Regierung an Australien. Die Familie Djokovic hat das auch auf eine sozusagen nationale Ebene gehoben. Und als Sie zurückgekommen sind von Sapporo, waren 80.000, 100.000, genau weiß man es vielleicht nicht, Menschen damals am Ballhausplatz und haben Ihnen zugejubelt. Wie war das damals aus politischer Sicht für Sie? Der Bruno Kreisky war da, Sie haben aus dem Kanzlerzimmer, sind Sie rausgegangen auf den Balkon. Wie haben Sie das damals empfunden?
Ja, in dem Moment, wo das passiert, empfindet man nichts. Ich habe keine Emotionen gehabt. Ich habe nur gedacht, was ist da los? Und dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen. Ich bin immer beschissen worden, also speziell in Frankreich. Haben Sie mich beschissen?
Bei den Olympischen Spielen 4 Jahre vor Sapporo schon?
Richtig, richtig.
Als Sie eigentlich Bestzeit gefahren sind?
Ich hätte gewonnen, Slalom.
Und da gab es ein Problem mit einem Streckenposten?
Nein, ja gut. Das ist also eine Geschichte. Klar, ich bin ausgewichen und habe anscheinend, ich habe ein Tor rauslassen. Aber
durften dann nochmals fahren.
Dann durfte ich noch einmal fahren.
Wir haben in der Pressekonferenz schon als Olympiasieger, als Neuer gesprochen.
So ungefähr.
Und dann kamen aber die Offiziellen und gesagt, eigentlich hat er das Tor schon bevor ihm der Streckenposten.
Das ist lang, es kommen alle, die ganze Jury ist gekommen und es war nur eine französische Jury. Das ist ja das Ungerechte gewesen.
Aber und dann, wenn wir noch kurz bei 1972 bleiben und dem großen Empfang in Wien, der angesprochen wurde, da gibt es ja schon auch jetzt eine Parallele zu Djokovic, der auch gefeiert wird in Serbien. Und da drängt sich die Frage auf, wie stark ist eigentlich die Gefahr, dass man als Sportler von Politikern vereinnahmt wird? Ist man da Passagier oder hat man das selbst in der Hand?
Ja, man hat das selber in der Hand, aber anscheinend tut man nichts dagegen. Also ich möchte nicht sagen, dass Kreisky unbedingt eine Werbung machen wollte. Aber trotzdem, ich meine, wir sind am Balkon rausgegangen und dann habe ich gesagt, Herr Bundeskanzler, bitte kommen Sie auch. Dann hat er gesagt, nein, nicht. Und am Schluss endlich ist er doch rausgegangen. Aber nur kurz.
Das heißt, Sie haben sich nie von irgendeiner Partei politisch instrumentalisiert gefühlt?
Nein, ich war ÖVP. Aber nicht danach. Ich war im Gemeinderat. Aber politisch habe ich mich nicht engagiert. Ich meine, ich habe dem Kreis gesagt, in Österreich würde ich Sie wählen, momentan. Und in Tirol wähle ich den Waldnöfer. Dann hat er gesagt, das würde ich auch so machen.
Aber Kreisky war damals, wie gesagt, sind wir im Kanzlerzimmer bei Bruno Kreisky. Draußen stehen 100.000 Menschen auf dem Ballhausplatz. Ich meine, jeder Politiker heutzutage würde bei so einer Menschenmasse mit dem Hero Karl Schranz hinausgehen, würde sich sozusagen auch in die Sonne stellen mit ihm gemeinsam, wenn der so populär ist und das Volk für ihn aufsteht.
Na, das hat der Kreisky nicht gemacht. Obwohl er mich empfangen hat und die Presse war da und was ich was alles. Und wir haben ein Gespräch gehabt. Der Sinewart ist bekannt worden. Das war ein Frischgefangter. Ja. Und der ist bekannt worden durch meinen Empfang. Mhm.
Aber ich glaube, es gibt schon einen großen Unterschied zwischen damals und heute, weil heute haben die Sportler so viel PR-Berater, die sagen, macht es nicht zu viel Kontakt mit den Politikern. Damals war es ja viel weniger geschützt, oder? Du hast ja keinen großen PR-Berater gehabt, du bist am Flughafen angekommen und warst auf einmal Passagier in der ganzen Hysterie um deine Person, oder?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, man hat mit der Politik nicht so sein wollen, oder heute ist das gefährlicher, weißt du? Heute, wenn du politisch dich äußerst, dann hast du schon irgendeinen Stempel. Damals, ich meine, ich war neutral. Ich meine, mir hat der Bundeskanzler Kreisky gefallen, obwohl ich nie von Haus aus SPÖ war. Aber er hat mir gefallen und er hat gute Politik gemacht für uns damals. Und meine Mutter war eher sozialistisch und mein Vater war ÖVP. Und der war bei der Eisenbahn.
War damals auch möglich.
Ja, alles in Ordnung.
Der Vater hat sich bei dir durchgesetzt, kann man sagen.
Nein, alles in Ordnung.
Aber erzählen Sie uns ein bisschen, wie das damals genau abgelaufen ist. Es gibt ja jetzt im Fall Djokovic, kommen ja sozusagen im Minutentakt über die sozialen Medien Nachrichten, auch in die traditionellen Medien, in die Online-Medien. Man weiß, man kann die Anhörung live im Fernsehen mitverfolgen. Wie war das bei Ihnen? Da hat es ja keine Smartphones, nicht einmal Telefax gegeben. Vielleicht hat das Telefon nach Japan gerade mal funktioniert. Wie haben Sie überhaupt erfahren davon, was da passiert? Und haben Sie damit gerechnet, dass in Österreich da auf einmal 100.000 Leute stehen? Ist Ihnen das bewusst geworden, wie es in Frankfurt in den letzten Flieger gestiegen sind?
Ja. Der Gerd Bacher hat das organisiert, dass also
damaliger
ORF-Chef, der hat organisiert, dass ungefähr 40, 50 Journalisten im Flugzeug uns entgegenfliegen. Und wir sind dann umgestiegen. Aber ich meine, logischerweise, man hat sich nicht interessiert für Politik. Und der Heinz Brüller, da ist er so gekommen, hat er gesagt, du Karl, Montenegro. Ich habe den zweiten Lauf gerade abgeschlossen gehabt, Trainingslauf, Bestzeit gefahren zweimal. Und dann hat er gesagt, du Karl, Ich habe gehört, du wirst disqualifiziert.
Der Grund war damals, damit wir es vielleicht für die Zuschauer, die so wie wir damals auch noch gar nicht auf der Welt waren, vielleicht auch noch erklären, Sie haben bei einem Fußballspiel, beim Jux-Turnier,
ja, nein, aber
ein Kaffee-Label getragen, ja, mit einer Kaffee-Reklame.
Kaffee-Reklame ist für die Amerikaner logischerweise mit Verdienst.
Ja, und damals war ja die Regel, dass bei den Olympischen Spielen nur Amateure offiziell teilnehmen dürfen. Die Regel ist ja inzwischen gefallen. Und manche sagen, sie waren vielleicht ein Mitgrund oder ein Wegbereiter dafür, dass diese Regel gefallen ist.
Auf alle Fälle. Der Samaranch, eigentlich schon der Lord Killenin, hat mir damals gesagt, it will be nonsense what he said. Brandage. Und dann logischerweise, der Samaranch hat das durchgesetzt. Der hat schon dann beim nächsten Olympiade hat er so selber Werbung gemacht für Adidas und etc. Also logischerweise.
Wenn wir vielleicht ein bisschen jetzt in die Gegenwart kommen, weil die Kollegen auch den Fall Djokovic angesprochen haben. Also Sie sehen da keine Parallelen zwischen sich und dem Herrn Djokovic.
Nein.
Der wird ja einerseits als Märtyrer gefeiert, als Impfmärtyrer, und von den anderen wird er als total verantwortungslos gesehen. Wie sehen Sie ihn?
Ja, das kann man doppelt sehen. Ich meine, auf der einen Seite logischerweise, er ist die Nummer eins, ist einer der besten Tennisspieler der Welt und lässt sich nicht impfen, obwohl er 6 Monate vorher weiß, dass das passieren muss. Und die Australier sind strikte. Die lassen niemand eine, wenn er nicht geimpft ist.
Das heißt, Sie verstehen die Position der australischen Regierung?
Auf alle Fälle. Und er weiß es auch. Aber er hat es probiert.
Und um es festzuhalten, Sie sind 3-mal geimpft?
Ja. Klar.
Es ist für einen Sportler vielleicht nicht auch legitim zu sagen, mein Körper ist mein wichtigstes Kapital, mit dem verdiene ich jetzt mein Geld. Und ich habe einfach eine Sorge, was die Impfung betrifft, und daher mache ich es nicht.
Das ist auch legitim.
Verstehen Sie die Position von Djokovic in dieser Frage?
Ja, aber dann muss er gleichzeitig wissen, die Australier nehmen das nicht in Kauf. Also eine Einzelperson nach Australien, die nehmen das nicht ernst.
Überhaupt nicht. Ich war 4-mal bei dem Turnier dort. Die sind wirklich extrem streng bei der ganzen Geschichte. Du hast überhaupt keine Chance. Ja. Und immer schon sagen, der Djokovic hat einen Riesenfehler gemacht im Vorfeld. Weil wenn der nicht so blöd ist, und da sind wir wieder bei den Beratern, ja, und der postet, bevor er wegfliegt, ich fliege nach Australien mit einer Ausnahmeregelung, dann warten die ja schon dort. Und die haben ja wirklich gewartet. Wenn der aber ganz ruhig einreisen würde, war er da vielleicht durchgekommen.
Zur selben Zeit ist er in Spanien.
In Marbella hat er trainiert, postet das, war in Monaco, postet das und wundert sich dann, wenn er angreizelt, er war 2 Wochen nicht vor im Ausland. Ja. Und das sind schon unglaubliche Fehler für Nummer 1 der Welt.
Provokation.
Provokation.
Ja. Sie waren ja selbst Spitzensportler und der Fall Djokovic ist ja nur ungefähr einer von ganz vielen. Aber der Djokovic ist ja nur einer von vielen Spitzensportlern derzeit, die öffentlich gegen die Impfung Position beziehen.
Wer zum Beispiel?
Felix Gottwald zum Beispiel.
Ja, Pensionist.
Der Bayern, inzwischen geimpft zwar, aber lange Zeit auch der Bayern-Star Kimmich.
Kimmich hat eingesehen, dass er sich impfen lassen muss.
Korrekt, ja.
Die Mannschaft hat darunter gelitten. Mhm. Und geimpft ist besser als nicht geimpft in dem Fall.
Mhm. Gehen wir noch einmal zurück nach Sapporo. Sie haben gesagt, Sie haben sich... Ich sage es jetzt ein bisschen nobler vielleicht, Sie haben sich betrogen gefühlt vom Internationalen Olympischen Komitee schon 4 Jahre zuvor, aber dann auch in Sapporo. Wie ist es Ihnen damals wirklich in der Sekunde persönlich ergangen, wie Sie erfahren haben, ich darf da jetzt nicht fahren? Was war da Ihre Emotion?
Ja, ich habe es zuerst nicht gehabt. Mhm. Wie der Heinz Brüller mir das gesagt hat, habe ich gesagt, nein, das ist ein Blödsinn. Wir haben Training vorbei gehabt und dann sind wir 2,5 Stunden zurückgefahren nach Sapporo. Und ja, und dann ist es immer mehr geworden. Das hat Fahrt aufgenommen, logischerweise. Und dann, ja, dann ist der Kneißl gekommen und die österreichischen Journalisten und alle. Und ja, es ist wahr. Aber der Karl-Heinz Kreh hat noch einmal, Präsident damals von ÖSV, hat damals noch gesagt, aber wir probieren noch in einer Sitzung. Also da habe ich nochmal gehofft. Ich meine, das Ungerechte war, dass ich allein das Ganze. Ich war der Sündenbock für die ganze Welt damals, Skiwelt.
Damals gab es ja sogar auch die Überlegung, ob das gesamte österreichische olympische Team abreist. Das wollten Sie, glaube ich, nicht.
Das hat man mir angeboten. Also, und da habe ich gesagt, nein, die haben alle trainiert dafür. Da wäre jeder Olympiasieger gewesen.
Aber hat die das Ganze nicht größer gemacht wie Olympia-Goldmedaille? Von deinem ganzen Mythos um deine Person, von dem Kultstatus, dass du empfangen wirst von 100.000 Leuten, gefeiert worden bist als Volksheld.
Von dem
20 Jahre später rennen die Leute drüber, 30 Jahre später rennen die Leute drüber.
Vielleicht, ja. Ich glaube schon. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte den Olympiasieg.
Der wäre ein wichtiger gewesen.
Ja, genau, ja. Ja, ich habe alle Rennen davor gewonnen. Alle Abfahrtsläufe. Ich habe Waldisair gewonnen, Kitzbühel zweimal. Und in Mengen haben sie dann das Rennen abgesagt.
Also das ist was, was Sie bis heute beschäftigt, trotz Ihrer ganzen Erfolge sonst in der Karriere. Dieses,
dass Sie ausgeschlossen werden. Die Ungerechtigkeit. Ist ja logisch.
Und auch zweimal im Endeffekt, 68 und 72. Ne?
Ja, 68 kann man es
gestohlen.
Jetzt haben Sie ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, Sie haben in dieser Situation eigentlich keine Emotion gehabt und bei allem Verlaub, wenn man da rausgeht auf den Balkon und plötzlich sieht man dort 100.000 Leute mit rot-weiß-roten Fahnen, die einem zujubeln und
Kali schreien. Wir waren auf der Strecke von Schwächer bis rein.
Aber der Ballhausplatz war trotzdem bis zum Heldenplatz.
Ja, das ist in Ordnung gewesen.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass man in dem Augenblick keine Emotion hat.
Nein, wie gesagt, normalerweise hätte ich müssen am Flughafen weinen, lachen, weinen. Ich habe keine Emotion gehabt in dem Moment. Und das habe ich durchgehalten. Weil wenn ich Emotionen gehabt hätte, man empfängt der Bundeskanzler. Ja, grüß dich. es war, aber ohne Emotionen von mir. Ich habe mir wie bei einem Training oder wie bei einem Abfahrtslauf, das musst du durchstehen.
Man ist auch baff wahrscheinlich, wenn man sowas
erlebt, oder? Ja, das sicher bist baff.
Der Ferngesteuerte, ne, wenn du das siehst, ne?
So ungefähr, ja. Der Ferngesteuerte.
Ferngesteuerte schießt da.
Ja.
Und wie ist es dann weitergegangen? Dann sind Sie zurück ins Kanzlerzimmer wieder zum Bruno Kreisky?
Ja, dann sind wir wieder reingegangen und drinnen Sinowatz, Kreisky und ich haben uns unterhalten, ja, und dann hat man die Presse hereinlassen, wieder. Und da ist es zugegangen. Und ich habe nicht geweint oder gelacht. Ich hab mich so konzentriert, mir ist nichts mehr ausgekommen.
Wann ist dann diese Emotion sozusagen ein bisschen hochgekommen, wie Sie es mit der Familie zu Hause dann angeschaut haben, die Fernsehbilder?
Später mal, ja. Nein, nachher ist es in Innsbruck genau gleich gegangen. Von draußen, vom Flughafen herein, alles voll. Der Wallnefer hat gesagt, jetzt machen Sie mir das schöne Auto hin. Schöne Auto, weißt du?
Ja.
Und er hat es eh nicht zahlt.
Und du hast auch nicht solche Eltern gehabt wie der Djokovic, die so im Hintergrund ein bisschen Stimmung gemacht haben,
nein,
oder?
Nein, meine Mutter, der Vater hat nicht mehr gelebt. Und meine Mutter hat gesagt, Bub, geht's dir gut, bis sie mich gesehen hat. Dann sage ich, ja, Mama, gut, alles in Ordnung. Ich war froh, dass ich sie gesehen habe.
Jetzt stehen in wenigen Wochen, in ein paar Tagen eigentlich, die nächsten Olympischen Spiele auf dem Programm in China, in Peking. Aufgrund der Corona-Situation müssen da Sportler teilweise 3 Wochen in ihren Quartieren im Hotelzimmer bleiben. Wie können Sie sich vorstellen, oder was erwarten Sie sich, fragen wir so, was erwarten Sie sich von diesen Olympischen Spielen? Werden die aufgrund dieses politischen Umfelds in China, aufgrund der Corona-Situation Olympische Spiele sein, wie alle, oder wird diese Emotion, die es normalerweise bei Olympia gibt, gar nicht aufkommen?
Ja, es ist schwer. Das olympische IOC macht sehr viel Fehler. In dem Fall
manisch.
Groß, zu groß. Die wollen immer mehr, immer noch größer. Und dann gibt's nur Volk wie China oder Japan oder Amerika oder Europa, aber Europa zusammen, die das durchführen können. Ich meine, das sind unmögliche Preise und das, ich verstehe das.
Zu groß geworden?
Ja, auf alle Fälle.
Eigentlich das Gegenteil von dem, was man Ihnen damals vorgeworfen hat. Man wollte Olympia eigentlich sozusagen nicht mit Geld verbinden.
Ja.
Das war ja der Vorwurf, dass Sie da vielleicht für dieses Aroma-Café, ich glaube, wir können den Namen sagen, weil es gibt es nicht mehr. Ja.
Nein, es gibt es nicht mehr. Der hat gleich aufgehört.
Und vielleicht ein paar 100 Schilling dafür gekriegt haben oder auch nicht.
Nein, nichts. Aber nichts.
Jetzt sagen Sie, wir können es kreieren.
Nein, jetzt kann ich es nur sagen.
Ja.
Aber nichts. Wir haben unter Kordin und der Rofner und der Matt, die sind auch in der Mannschaft gewesen, die haben auch das gleiche Level getragen. Mhm.
Aber es hat kein Foto gegeben?
Wohl.
Schon?
Ja, gibt es heute noch Fotos. nein, das war ein Betrug. Es ist und ein Österreicher war der Generalsekretär vom IOC, hat mitgespielt.
Das heißt, Sie haben jetzt die Kommerzialisierung eigentlich der Olympischen Spiele auch ein Stück weit kritisiert, habe ich das richtig verstanden? Was wären so Ihre Thesen, Ihre Forderungen ans IOC?
Ja, da habe ich mir keine Gedanken gemacht jetzt, weil ich ja mit dem IOC nichts mehr zu tun habe.
Aber Sie waren ja mal Berater von Wladimir Putin für die Olympischen Spiele in Sochi.
Das ist richtig, ja.
Aber das waren ja schon Spiele, wo natürlich auch ein politischer Hintergrund war. Russland wollte sich der Welt präsentieren.
Logisch. China will sich auch der Welt präsentieren. Das ist ja logisch. Wenn sie so viel Geld ausgeben, die wollen sie alle präsentieren, logischerweise.
Putin ist angesprochen worden. Haben Sie mit dem noch Kontakt? Sie waren ja damals Berater in Sochi.
Ich habe Kontakt. Nach wie vor.
Das ist politischer Kontakt, freundschaftlicher Kontakt.
Freundschaftlich.
Wie habt ihr euch kennengelernt eigentlich, der Putin und du?
Da hat es einen Leonid Djagachev gegeben, der war Präsident vom russischen Olympischen Komitee. Und wir hatten sie eingeladen, nach St. Anton zu kommen bei der Weltmeisterschaft. Und so haben wir uns kennengelernt. Und und dann sind wir Ski gefahren zusammen und nett. Und der Klestel ist auch gekommen damals.
Wolfgang Schüssel, glaube ich, ist auch dazu
gekommen. Wolfgang Schüssel ist auch dazu gekommen. Und dann ist man Ski gefahren. Und anscheinend habe ich einen guten Kontakt hergestellt. Und er wollte, dass ich nach Russland komme. Aber ich war schon 68 in Russland. Habe den Elbrus bestiegen. Damals.
Mhm. Aber jetzt ist trotzdem ein gemeinsamer Skiausflug oder einmal ein Skitag was anderes, wie dann eine wirklich persönliche Freundschaft, noch dazu, wenn es der russische Präsident ist, der ja sozusagen wahrscheinlich sich mit Freundschaften international auch ein bisschen schwerer tut, weil er dann bewacht werden muss und nicht das tun kann, was er will. Aber da gibt es ja sogar Gerüchte, dass Sie bei ihm im Kreml Turnübungen mit ihm gemacht haben, weil er so Kreuzweg gehabt hat.
Ja, und heute hab sie. Ja, das war, der Leonid hat gesagt, das möchte ich. Aber ich habe keine Fotoapparate, hat er gesagt. Leonid, der Djagachev, der Präsident, der olympischen Präsident. Wir waren im Kreml, beim Putin im Büro. Und er sagt mir, ihm tut das Kreuz weh. Dann sage ich, ja, ich wüsste eine Übung. Dann sind wir beide Sakko weg, beide am Boden liegen. Und dann haben wir Übungen gemacht. Das ist ein Wahnsinn gewesen.
Und inwieweit hast du Sochi damals beraten gehabt bei Olympia?
Ja, das fängt ganz an. Am Anfang fängt das komisch an, ja. Putin hat zu mir gesagt, wir möchten Olympia. Da hat er mir extra, ich war in St. Petersburg und er ist in der Nacht nach Moskau geflogen. Und dann sage ich, das musste mir erklären. Ich war noch nie in Sochi. Und wo fährt man da Ski? Ja, alles in Ordnung. Und dann hat er mir einen Chat geschickt nach Innsbruck. Dann bin ich nach Moskau geflogen. Und dann habe ich gesagt, möchte ich, dass wir unter vier Augen reden.
Das haben Sie gesagt.
Ja.
Das war Ihre Forderung.
Ja.
Ich will mit dem Putin unter vier Augen reden.
Ja.
Da waren sie mal alle hellhörig das im Hintergrund, oder?
Auch noch für sich wahrscheinlich ein bisschen unüblich, ne? in der internationalen Diplomatie zumindest.
Das habe ich verlangt, das hat er eingehalten. Und dann habe ich gesagt, so, wir nehmen jetzt dies, ungefähr 5 Punkte habe ich ihm gesagt und das muss man einhalten.
Und wie haben Sie den Putin so wahrgenommen in so einer Verhandlungssituation eigentlich? Wie?
Unwahrscheinlich nicht. Der ist Mensch wie du und ich.
Und er spricht gut Deutsch, ne?
Perfekt. Das sage ich immer wieder. Sie fragen mich immer, ja, wie spricht der Putin Deutsch? Dann sage ich, besser als du und ich.
Ein Mensch wie du und ich würde ich vielleicht ein bisschen ja, abstreiten, weil es gibt auch schwere Vorwürfe gegen ihn, also gegen Oppositionelle, gegen Kritiker seines Regimes.
Ja, nein, die gibt es immer.
Und so weiter.
Die kann man überall aussuchen. Ich meine, heute der Politiker, das größte Land der Welt dirigiert, logischerweise. Ich kann nicht jeden Politiker aufkommen lassen.
Aber haben Sie ihn je darauf angesprochen, auch jetzt auf die aktuellen Spannungen mit der Ukraine? Da braucht es ja Bedrohliches zusammen, auch für die Europäische Union.
Nix. Ich rede da nichts mehr. Na wirklich, das hat keinen Sinn. Ich meine, da könnte ich irgendwo in ein Fettnäpfchen eintreten, das geht nicht.
Sie reden mit ihm nichts drüber oder jetzt bei uns hier nichts drüber?
Na, da nichts und mit ihm auch nicht momentan.
Trotzdem, die Welt zittert ein wenig davor, dass es möglicherweise zu einem Krieg kommen könnte. In der Ukraine, wenn Sie ihn einschätzen,
das ist eine Taktik.
Riskiert er hier einen Krieg?
Das oder ist eine Taktik.
Der Druck macht auf den Westen.
Ja, und der Westen macht da einen Fehler. Ich meine, wenn sie Frieden wollen, dann müssen sie mit ihm ernst reden. Der Lavrov war da. Der hat mit unserem Außenminister geredet.
Es scheint so zu sein, dass der Putin nur das Gespräch mit den Amerikanern sucht. Die
ja klar, er weiß genau, dass die Europäer sind ja überflüssig.
Warum? Also,
weil die Amerikaner entscheiden dort, der amerikanische Präsident. Das ist logisch. Und die Europäer, was die sagen, ist nicht logisch. Ich meine, der Stoltenberg, der schreit
mal. NATO-Generalsekretär.
Ja, ja. NATO-Generalsekretär. Ja, den habe ich noch nie ein vernünftiges Wort reden können. Ja.
Lernt man, wenn man Russland so gut kennt wie Sie, die russische Position auch ein bisschen besser zu verstehen? Haben wir vielleicht auch oft einen falschen Eindruck von dem, was Russland will?
Ja, eins ist sicher. Wenn Russland in Unruhe käme, dann sind wir da in Europa überflüssig. Weil die Russen, die gehen nach in den Westen und dann logischerweise die Dinge auch, die
China.
China, ja, China ist draufwollend. Wir können froh sein, dass Putin Russland so im Griff hat. Und dass von China aus nichts kommen kann, was also Europa überrascht. Wir werden unwahrscheinlich, früher hat man ja gesagt, aufpassen auf die chinesische Übermacht und was übersalz.
Der US-amerikanische Präsident hat vor einigen Monaten den Präsident Putin, in einem Interview als Mörder bezeichnet, beziehungsweise auf die Frage, ob er ihn für einen Mörder hält, geantwortet. Sowas lässt sie kalt. Also da
nein, kalt lässt Freundschaft. Der Biden redet hin und wieder Blödsinn. Wie gerade jetzt hat er sich am ersten entschuldigen für verschiedene Sachen. Ich meine, der wahre Politiker ist momentan Putin. Die Welt steht und fällt mit dem.
Wie eng ist Ihr Kontakt noch? Telefonieren Sie so ein, zweimal im Jahr mit ihm?
Nein,
oder,
nein, nichts.
Kein Kommentar?
Kein Kommentar.
Wir haben, glaube ich, sehr politisch schon geredet mit Karl Schranze. Wir wollen natürlich auch über die aktuelle Corona-Situation, was die Auswirkung auf den Tourismus auch dessen ist. Sie haben ja auch ein Hotel in St. Anton am Arlberg. Darüber wollen wir mit Karl Schranz in der nächsten halben Stunde reden. In der Zwischenzeit gibt es bei uns einen kurzen Werbeblock und wir sind gleich zurück hier mit Karl Schranz aus dem Studio des Club 3.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Willkommen zurück zum Club 3, meine Damen und Herren, zu einem wirklich spannenden Gespräch mit Karl Schranz. Wir haben über Novak Djokovic geredet, wir haben über Wladimir Putin, über Joe Biden sogar geredet. Ja. Jetzt wollen wir ein bisschen über den Arlberg reden. Sie haben ja dort auch ein Hotel. Die letzten zwei Skiwinter waren ja durch die Corona-Situation ganz besonders schwierige. Wie geht's der Tourismuswirtschaft generell in den Skigebieten im Augenblick? Wie geht's auch Ihrem Betrieb persönlich?
Ja, wir haben Unterstützung gekriegt vom Staat. Die war wichtig. Die Unterstützung. Viele in Anton hätten nicht überlebt. Und ein Großteil, ein Teil hätte überlebt, ja. Die haben Reserven gehabt. Aber im Allgemeinen geht es jetzt wieder gut. Ich meine, wir sind voll besetzt. Ja, solange die Deutschen nicht kommen können. Aber die Deutschen kommen jetzt wieder. Und die Schweizer fangen uns die Leute ab. Weil in der Schweiz passiert überhaupt nichts. Die nehmen.
Maßnahmen meinen Sie?
Ja, die nehmen die Krankheit als Verkühlung. Das ist die Schweiz.
Sie nehmen es als Verkühlung, weil du hast ja gesehen, ich glaube, letztes Wochenende waren die Ski-Weltcup-Rennen in Wengern, da waren 30.000 Leute, glaube ich.
Ja.
Aber die Leute sind schon alle mit der Corona-Infektion von dort wieder weggekommen. Ne? Also, da haben sie schon sehr viel infiziert, muss man sagen.
Ich war nicht dort.
Ich weiß das von ein paar Kollegen.
Aber gut, ich meine. Die Schweizer nehmen das lockerer.
Sie plädieren jetzt auch dafür, dass man es in Österreich ein bisschen lockerer nimmt.
Natürlich.
Weil nicht so schwere Verläufe.
Nein, ich glaube, ja, ich habe das heute schon einigen Damen da gesagt, die Krankheit ist eine Verkühlung.
Jetzt mittlerweile?
Ja.
Oder
ja,
sehen Sie das von Anfang an schon so?
Eine Verkühlung. Und das muss man so sehen. Und die Verkühlung, die geht nach ein paar Tagen oder nach 14 Tagen weg.
Mhm. Wie ist die Stimmung bei Arlberg?
Eigentlich gut, ja.
Aber keine Après-Ski mehr und solche Geschichten. Das ist alles sehr streng.
Après-Ski gibt es nicht viel, muss man also ehrlich sagen. Die Hütten sind offen rundherum. Kürzlich war die Kate und der Ding, der ihr Mann oben in St. Anton.
Das englische Thronfolgerpaar?
Richtig.
Mit William und Kate?
Ja, William. Mhm. Die waren auf der Seinhütte. Das hat alles gepasst. Aber niemand durfte was sagen.
Es hat ja infolge der Causa Ischgl und jetzt auch nach Videos aus Kitzbühel immer mal wieder Kritik an der Tourismusbranche gegeben. Haben Sie das irgendwie gemerkt an den Buchungslagen oder kommen die Gäste?
Nein, da haben einige Übervorsichtige sagen natürlich ab. Und ja, andere sagen zu. Also
Sie sind gut gebucht?
Relativ gut gebucht. Diese Woche ist ein bisschen schwächer, aber dann geht es wieder weiter.
Das, wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie dafür plädieren, diese Corona-Schutzmaßnahmen, Maske, Abstand halten, das ständige Testen, dass man das jetzt doch zurückfährt Österreich in einen lockereren Kurs fährt?
Ja, vielleicht. Und vielleicht im nächsten Jahr nur die Maske hat, währenddem die Verkühlungszeit da ist.
Mhm.
Das wäre auch eine Idee. Nicht umsonst haben die Japaner immer Maske.
Nicht umsonst hat letztes Jahr kaum jemand Grippe gehabt in
Österreich,
weil man sich mit der Maske auch geschützt hat dafür. Sie haben gesagt, die Tourismusbranche hätte es nicht überlebt, viele von Ihnen.
Logischerweise.
Ja. Hat die Regierung aus Ihrer Sicht das Pandemiemanagement bis jetzt gut gemacht, mittelgut, schlecht? Wie ist da Ihre
so gut man es machen kann. Man kann nicht alles richtig machen. Die Regierung hat viele Sachen gemacht, die nicht unbedingt notwendig waren. Aber wer hat das gewusst, wie sich das äußert? Ich meine, Corona, der hat ja kein Marschall da.
Was zuletzt nicht so gut funktioniert hat, waren ja die Überprüfungen der grünen Pässe, der Testzertifikate in den Hotels, in den Gastronomiebetrieben. Also meine persönliche Beobachtung, da kann ich jetzt nur von Wien sprechen, ist, dass man da sehr selten kontrolliert wurde. Wie war das bei Ihnen im Hotel und haben Sie Verständnis dafür, dass andere Gastronomen, Hoteliers das nicht
Schwindler
überprüfen?
Schwindler gibt es überall.
Hm. Und Sie haben sie immer überprüft bei Ihnen?
Auf alle Fälle. Bei uns kommen die Gäste rein zur Rezeption. Dann werden sie getestet, also haben sie einen Nachweis etc. Im Sommer haben wir es noch testen lassen vor uns. Braucht nicht einen Nachweis und dann geht es in Ordnung.
Wie siehst du zum Beispiel jetzt so ein Wochenende wie Kitzbühel, wo jetzt nur limitierte Anzahl vom Publikum zugelassen worden ist? Findest du, dass das Ski-Event darunter leidet, wenn man die Bilder von Mengen gesehen hat?
Darunter leiden tut es auf alle Fälle. Klar, Kitzbühel wäre natürlich anders, wenn die Hölle los wäre. Ich meine, da trifft sich alles und rundherum alle Veranstaltungen überall. Stangelwirt hat mal seine Weißwurstparty abgesagt. Die Rose hat oben alles abgesagt. Also,
der Schwarzenegger kommt nicht, oder?
Der hat Angst, dass er kriegt.
Das gehört aber aus Ihrer Sicht zu Kitzbühel dazu. Man könnte auch sagen, das ist ein Sportevent. Es hat schon ein bisschen zu viele Auswüchse gegeben an Partys, an Side-Events,
ja,
an Sponsor-Empfängen.
Es gibt überall schwarze Schafe. Ich meine, logischerweise. Oder manche provozieren das sogar.
Glauben Sie, dass für die Sportler nicht sogar angenehmer ist? Man kann dort hinfahren, man kann sich auf das Rennen konzentrieren.
Nein, für den Sportler ist das nicht angenehm, wenn er weiß, im Ziel sind keine Zuschauer. Das ist nichts.
Ja, aber es gibt glaube ich, auch genug Sportler, die sagen, es ist wieder für sie doch angenehm, weil ein gewisses Lampenfieber, ein gewisser Druck wegfällt, die sie in aller Ruhe da durchgehen
Wenn
können.
Der am Start steht, da ist Lampenfieber automatisch da.
Ja, im Kitzbühel aber zum Beispiel, die Frage ist, wie wird es sein bei den Olympischen Spielen, weil doch einige locker an die Sache herangehen können. Wenn du jetzt anschaust, die letzten Sommerspiele waren ja für uns relativ erfolgreich mit vielen Medaillen. War eigentlich weniger Druck da war von der Öffentlichkeit und auch medial weniger Druck da war vor Ort. Keine Interviews, keine Fans.
Möglich, ja.
Kein Tamtam um die Person herum.
Ist
du bist
möglich.
Sicher konzentrierter für die Geschichte, oder?
Ja, das ist möglich.
Kriegt man das Schiffer überhaupt mit, dass da 50.000, 60.000 Leute am Pistenrand stehen? Oder ist man
Nein, so was am Pistenrand steht, kriegst du nicht mit. Mhm. Aber danach.
Im Ziel
das ist ja klar.
Das gehört aus Ihrer Sicht schon dazu.
Logisch.
Wenn damals, als Sie gefahren sind, gab es ja noch ganz andere Voraussetzungen. Da gab es ja keine Fangzäune.
Nicht unbedingt, ja.
Da hat man auch beim Nebel ist man gefahren.
Wir haben ja, kurz ein bisschen ich erinnere mich noch, der Ernst Hintersee, wir zwar sind am Start gewesen, also wir sind raufgegangen, da konntest du noch ohne Ding raufgehen. Und also zum Start. Und da ist schon der erste weg, der Molterer mit Nummer 1 und dann einige andere. Und dann hat man nur gehört, tschack, beim Mausefalle, tschack. Aber gesehen hat man nichts mehr.
Naja, du bist ja auch ins Ziel gefahren, wo wirklich die Leute drinnen gestanden sind. Da hat es ja keinen abgesperrten Zielraum teilweise gegeben, oder?
Dann in Kitzbühel 72 hat es ihn gegeben schon, Zielraum. Aber
früher hast du es noch gehabt, was wirklich bei den Leuten
richtig,
die abgeschwungen hast quasi.
Ja.
Ne?
Nein, in Kitzbühel, ich habe sogar da ein Italiener überholt, der gestürzt ist und im Zielschuss habe ich ihn überholt.
Gehört es aus Ihrer Sicht, Sie haben gesagt, die Zuschauer gehören dazu und die Events auch zum Spitzensport, gehört es zum Skifahren dazu, dass man Après-Ski eigentlich dabei hat? Es hat ja Bilder gegeben aus Ischgl, zum Teil jetzt auch aus Kitzbühel, wo man das Gefühl hat, man ist am Ballermann in Mallorca, da wird sozusagen mehr gefeiert als Ski gefahren.
Ja.
Muss das sein aus Ihrer Sicht? Oder?
Na, muss nicht,
ja.
Aber es kann sein. Und logisch, das entwickelt sich automatisch. Die Leute wollen frei sein, die Leute wollen eine Gaudi haben, darum kommen sie ja zu uns.
Aber es gibt schon Auswüchse auch, oder?
Natürlich.
Also im Tal
und das ist das Negative, die Auswüchse.
Also wenn man beispielsweise auf Skihütten dann so diese Meta-Aktionen kauft, 10 Schnäpse, kriegt 2 geschenkt oder so. Also da werden ja die Skifahrer animiert, sie vor der Talfahrt, vor der letzten Abfahrt nochmal so richtig
das ist negativ.
Voll zu trinken.
Ich sehe das negativ. Aber das abzuschalten.
Sind da die Wirte in der Verantwortung, Ihre Branchenkollegen?
Ich glaube schon, ja.
Wann hat das für dich angefangen, diese große Après-Ski-Party-Zeit? Die war ja, die ist erst eigentlich aufgekommen in den 90er Jahren.
Früher hat es den Fünfer-Tee gegeben. Da sind sie in den Ort gegangen, also gefahren, Ski abgeschnallt und ins Hotel gegangen und dann hat es den Fünfer-Tee gegeben. Da war natürlich, das ist vergleichbar mit den Skipartys.
Mhm. Jetzt gibt es auch viele Zukunftsforscher, die sagen, das mit dem Skifahren wird aus den ganz hohen Regionen irgendwann einmal überhaupt zu Ende sein.
Weil, ja, aber da lebe ich nicht mehr.
Rausgeht. Aber glauben Sie generell, dass der Skisport noch eine Sportart ist, auch für die breite Masse, die sozusagen A, leistbar ist, B, auch noch durchgeführt wird? Es gibt weniger Skikurse als früher. Ist der Skisport ein bisschen in der Krise aus Ihrer Sicht?
Nein. Also, ich möchte den Skisport nicht verdammen. Der Skisport ist im Freien, herrlich, schönes Wetter, ein Traum Schnee, was will man mehr? Skisport wird noch, also solange ich lebe, und meine Kinder auch, die werden den Skisport noch lange haben, ich glaube schon.
Aber man hat,
Am Arlberg werden Sie vermutlich wirklich demnächst noch kein Problem bekommen, aber in den weiter östlichen Regionen, in den Skigebieten, die ein bisschen tiefer liegen, die haben ja evidentermaßen richtige Schneeprobleme. Da ist eine Saison eigentlich oft nur mehr durch Beschneiungsanlagen zu retten. Das kostet jede Menge Strom. Ist es noch verhältnismäßig, diesen Aufwand zu betreiben? Ja, auch ist, angesichts der
Klimakrise. Da müssen Sie die Wirtschaftsleute fragen. Was ist rentabel und was nicht? Klar, dass ich am Semmering geht noch, aber da in tieferen Lagen, da müssen sie den Schnee machen, richtig. Oder auch nicht. Und dann sagen sie wieder, oh, der Winter überrascht uns. Also noch geht der Winter gut.
Mhm. Nein, das ist eben eine ähnliche Geschichte gewesen, aber prinzipiell hat man ja auch gesagt, ich weiß nicht, in den 90er, das Snowboard kommt auf und wird den Skifahrern die Show stellen. Das hat sich eigentlich alles reguliert, weil Skifahren ist nach wie vor, glaube ich, von den Kinderschulkursen angefangen bis zu den Pensionisten, die gern fahren, oder?
Ich bin froh, dass du das sagst, aber die Jugend braucht Freiräume. Und das Snowboarden ist ein Freiraum. Und ist ein guter Sport. Das muss man zuerst einmal können. Ist leicht zu lernen, logischerweise. Aber was die Jugend anfängt, ist Freiraum. Das ist Skifahren können sie nach wie vor.
Wie oft fahren Sie denn selbst noch Ski? Als wir telefoniert haben und Sie eingeladen haben, hat die Kollegin, die Sie angerufen hat, gesagt, ich habe den Karl Schranz gerade auf der Skipiste erwischt.
Nein. Ich, hat sie mich nicht. Vielleicht am Rand der Skipiste. Okay. Nein, heuer bin ich noch nicht gefahren. Aber ich fahre im Frühjahr, wenn es schön Wetter ist.
Einfach aus Wettergründen, also noch nicht.
Das hat mir nicht so gefallen.
Und wie ist der Skistil, den Sie fahren? Fahren Sie noch flott, so wie früher? Oder
gehen
Sie das schon ein bisschen gemütlicher an?
Ich habe einen alten Stil.
Schranzhocke, oder?
Ja. Wow, da könnte ich nicht mehr aufkommen. Boom.
Ja, die Hocke ist ja nach Ihnen benannt.
Einwandfrei.
Ja, also, wie ist das damals aufgekommen? Wissen Sie das überhaupt?
Ja, ich wollte das. Ich wollte im Windkanal die Möglichkeit haben, welche Position am besten ist. Wir sind jedes Jahr dann in den Windkanal gegangen und dann haben die Position ein bisschen tiefer und so. Und da kann man nicht fahren, so kann man nicht fahren. Und dann haben sie gesagt, aufhören. Und dann habe ich mich runterlassen. Und dann haben sie gesagt, das wäre die ideale Position. Was schon hinten auf die Ski lassen. Dann sage ich, aber das kann man nicht, da kann man maximal 100 Meter oder 200 Meter das fahren. Und das ist ideal. Ich habe mir gedacht, das habe ich im Steißbachtal probiert. Niemand mehr da. das ist ein langes Tal, und dann habe ich mich immer wieder hinten runterlassen. Aber nicht so, dass ich nicht mehr fahren konnte. Ja, das könnte man höchstens im Zielraum probieren, also im Bereich des Ziels.
Mhm. Aber es ist trotzdem so, wenn eine Position nach dem eigenen Namen benannt ist, was empfindet man da dabei? Also es gibt keinen Djokovic-Vorhand oder keinen Nadal-Aufschlag?
Das ist, ja, ist schön, okay.
Der Schlanzhocke ist ja gefürchtet auch von vielen Schülern, ne? Weil das oft Strafsitzen
Schlanzhocke. Ja,
Ich habe das gehabt, ich möchte mich noch bedanken bei dir. Ich habe das gehabt in der Schulzeit.
Nein, klar. Und in Wengen wollte ich das erste Mal probieren, 69.
Und, hat funktioniert?
Da bin ich in Richtung Österreicherloch gefahren und da hat es mich aber gehabt. Links, rechts, auf, Ski weg und so. Habe ich mit Mühe und Not gestanden. Mhm. Und dann ins Ziel eine, das Ziel ist eine Bisszeit. Aber die Schranzhocke habe ich nicht machen können. Mhm. Ich war so fertig. Also, wenn Sie heute von den Oberschenkeln reden, ich meine, das ist ja Blödsinn.
Ja.
Was unterscheidet ein Skifahrer heute von der Zeit, wie Sie Skifahrer waren? Glauben Sie, müssen die härter trainieren? Müssen Sie mehr auf die Ernährung achten?
Die trainieren gut, das muss man sagen. Sind natürlich die besseren Athleten, als wir waren, zum Teil. Zum Teil eben nicht. Aber wenn du gut benannt bist, packst du das richtig.
Ich mag die letzten 10 Minuten auch noch dazu nutzen, um vielleicht wieder ein ernsteres Thema auch anzuschneiden. Es hat vor 1-2 Jahren doch eine riesige Debatte darüber gegeben, wie gerade bei Jugendlichen, bei jungen Skifahrern auch umgegangen wird miteinander. Da hat es also gegeben durchaus Übergriffe auch auf männliche Skifahrer, die Teerungen und so weiter, ich glaube, die Federungen waren da auch das Thema, aber auch vor allem gegenüber Frauen, dass es da also zu Übergriffen von Trainern auch gekommen ist. Wie haben Sie das eigentlich wahrgenommen, was Nicole Werdenig da vor allem vor einigen Jahren aufgezeigt hat?
Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich kann auch nichts sagen. Ich habe mich, sobald da beim ÖSV irgendwo Ansammlungen gewesen sind, da habe ich mich draus gehalten, logischerweise. Ich habe gewusst, irgendwann passiert irgendetwas. Aber ich habe das nicht abschätzen können und daher weiß ich nicht. Mir können sie nichts vorwerfen.
Mhm. Toni Seiler war zum Beispiel sehr stark in der Kritik. Hat man da nicht geredet darüber, dass es hier möglicherweise zu Übergriffen gekommen ist?
Weiß ich nicht. Mhm. Das muss sich jeder, oder musste sich jeder mit sich selber ausmachen.
Nicht dann, wenn es ein System ist, wenn das sozusagen von den Verantwortlichen auch weggeschaut wird, da gab es aus Ihrer Sicht keine Probleme.
Ich war Sprecher der Mannschaft und zu mir haben die nur gesagt, wir haben ein Zimmer unten herum und ein, zwei Mädchen wohnen mit dem Trainer oben herum. Also und da habe ich gesagt, ja, was passiert da, was ist passiert? Nein, ist nichts passiert. Alles in Ordnung.
Ist da niemand zu Ihnen gekommen
vom Damenteam?
Vom Damenteam, weil Sie der Sprecher waren und gesagt haben, da passieren Dinge, die wir nicht freiwillig machen und die uns zugefügt werden.
Niemand, nein. Da muss ich sagen.
Der ÖSV wirkt da manchmal ein bisschen wie die katholische Kirche. Also da wird wenig Energie verschwendet darauf, solche Vorwürfe, solche schweren Vorwürfe, die auch den Verband in der Öffentlichkeit beschädigen, aufzuklären. Sollte da der ÖSV aus Ihrer Sicht nicht stärkere Nachforschungen anstellen, ob diese Vorwürfe tatsächlich stimmen? Sie werden ja sehr konkret auch erhoben.
Ja, von wem?
Die Nicole Werdenig ist angesprochen worden.
Ich weiß nicht, was bei der passiert ist. Also da war ich nicht mehr in der Mannschaft.
Die Frage war ja nur, ob der ÖSV diese Vorwürfe aufklären sollte.
Ja, auf alle Fälle. Ich wäre dafür.
Gibt es beim ÖSV an der Spitze nach gefühlt mehreren Jahrzehnten einen Wechsel. Peter Schröcksnadl ist nicht mehr ÖSV-Präsident. Ja. Er hat schon den ÖSV insgesamt zu einem sehr erfolgreichen Verband gemacht.
Auf alle Fälle.
Es gab gerade in den letzten 10 Jahren, glaube ich, noch eine extrem erfolgreiche Zeit einfach des ÖSV-Teams. Wird es nach Schröcksnadl bergab gehen aus Ihrer Sicht? Wie geht es weiter im ÖSV?
Na, ich glaube nicht. Die Positionen sind alle stabil. Wie sie es macht, die Frau Stadlober.
Mhm. Die neue Präsidentin?
Ja, neue Präsidentin. Ja, die macht das schon ganz gut. Resolut.
Glaubst du, gehört eine Person her, die das führt, so wie es der Schröcksnadl gemacht hat, oder können mehrere Leute her, die sich die Themengebiete aufteilen?
Ja. Wie der Schröcksnadl kann es keiner machen. Er war zu wirtschaftlich zu groß. Und logischerweise. Die Stadt Lober wird ein bisschen ein Problem haben, aber vielleicht mit der Organisation. Mehrere Leute können das machen.
Mehrere Schultern, ja, die den ganzen Verband insgesamt tragen.
Ja.
Wenn wir schon beim Verband sind, auch zu den und kurz vielleicht zu den Leistungen auch der österreichischen Skisportlerinnen und Sportlern kommen. Was sagen Sie dazu, dass die Schweizer den Österreichern in der Vorsaison den Rang abgelaufen haben? Liegt es ganz einfach daran, dass der internationale, also dass die Leistungsdichte international einfach höher ist? Oder hat der Verband da in den vergangenen Jahren zu stark auf einzelne Spitzenleute wie den Marcel Hirscher gesetzt und zu wenig Breite produziert?
Es gibt immer wieder, ich war ja 15 Jahre Nationalmannschaft. Wir haben Höhen und Tiefen gehabt. Und die kommen immer wieder, systematisch, automatisch. Einmal haben die Schweizer die Besseren, mal sind die Franzosen die Besseren, mal die Österreicher. Das ist...
Also da ist noch keine Systematik erkennbar?
Nein.
Davon lebt ja der Sport auch, dass immer wieder was
Richtig,
wird.
Richtig, ja. Ist ja gut.
Aber was glaubst du für die Olympischen Spiele, wie werden wir abschneiden? Trotz des ganzen Wahnsinns dort?
Also ich möchte keine Prognose stellen. Olympische Spiele haben andere Möglichkeiten. Da fahren wir, entwickelt sich einer, ja, auf einmal ist der da und du weißt nicht warum.
Ist es ein besonderes Rennen, wie Sie es damals erlebt
ja,
haben, oder ist
ja.
es ein Rennen wie jedes andere schlussendlich auch?
Ja, in Wahrheit ist es wie jedes andere, aber Olympische Spiele, schon allein, weil sie alle 4 Jahre stattfinden, das ist ja das Problem.
Es haben 2-mal Olympische Winterspiele in Österreich stattgefunden, 2-mal in Innsbruck. Ja. Glauben Sie, dass Österreich, es gab ja weitere Volksabstimmungen in Salzburg drüber, glauben Sie, dass Österreich das nochmal angehen sollte, dass hierzulande bei uns in einem Land, das doch so stark auch dem Skisport verschrieben ist, auch die geografische mit den Alpen, die geografischen Möglichkeiten hätte, dass Österreich sich hier nochmal bewerben soll?
Ja, aber da müsste das IOC anders denken. Die müssen generell einmal drüber nachdenken, was können wir machen, dass die Olympischen Spiele wieder zurückgehen. Sie dürfen nicht jedes Pitschigogel einnehmen in Wintersport.
In den Kalender. Aber wie schön waren das zum Beispiel in Lillehammer, die Spiele mit dieser Riesenbegeisterung.
Vollkommen richtig.
Hat schon mehr Reiz gehabt.
Vollkommen richtig.
Als wie in China, wo jetzt sind sowieso keine Leute dort, aber.
Ich möchte nicht von China sprechen. Die haben sich beworben und sie haben es gekriegt. Und bei Olympischen Spielen finden noch einige andere Sachen statt.
Jüngst eine Volksabstimmung in Tirol ist ja dagegen ausgegangen, sich dazu zu bewerben. Das ist schon interessant, wo ja das Bundesland Tirol letztlich das Skibundesland in Österreich ist.
Da hat das nationale Komitee Fehler gemacht. Mhm.
Aber woher
Weil sie
kommt
schon
das?
Vorher gesagt haben, wo was stattfindet. Hm. Das kann ich nicht machen. So eine Idee gibt es gar nicht. Hm. Ich meine, ich kann nicht sagen, in St. Anton finden alle alpinen Bewerber statt. Ja, dann regen sie die anderen auf, Kitzbühel auch. Logischerweise.
Dass da in der Bevölkerung ein bisschen eine Kritik an so Massenevents auch aufgekeimt ist, kann das sein?
Nein, nein. Das ist der Fehler des ÖOC. Mhm. dass die schon gesagt haben, da das, da das, da das. Ich kann das nicht im Voraus machen. Das geht nicht. Weil automatisch mache ich die Neider aufmerksam. Und dann sind die dagegen. Was, mir nichts im Zillertal. Was, im Unterringtal. Nichts.
Aber grundsätzlich vorstellbar wäre es für Sie, dass man das noch einmal packt in Österreich? Und
so. Ja, klar. Österreich ist ideal für den Wintersport.
Wir haben jetzt noch 1,5 Minuten unserer Zeit, Karl Schranz. Morgen die klassische Streif, bei Schönwetter hoffentlich auch im Vergleich zu den ersten beiden Tagen. Einen kurzen Tipp, wer wird es morgen schaffen? Hat der Österreicher eine Chance?
Ich tippe nie.
Nein, heute machen wir eine Ausnahme.
Nein.
Gibt es dem Hirscher eine Chance?
Der Hirscher hätte eventuell eine Chance. Als Vorläufer.
Ja.
Nein, das finde ich auch blöd. Ich will dem nichts Negatives sagen, aber ja, vielleicht hat er eine gute Werbung gehabt für den Ski.
Das mit Sicherheit.
Ja.
Also dann drücken wir die Daumen. Das
für alle Österreicher.
Das. Bei einer Diskussion über den Sport dürfen wir das. In der Politik dürfen wir das nicht. Darum war es sehr nett, heute einmal mit jemandem außerhalb der Politik zu sprechen, auch wenn wir über, glaube ich, zutiefst politische Themen noch gesprochen haben.
Teilweise, ja.
Karl Schranz, danke vielmals, danke, dass Sie extra aus St. Anton am Arlberg heute hier zu uns gekommen sind.
Danke vielmals.
Sehr zu schätzen. Gut. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zusehen. Ich bedanke mich auch bei den beiden Mitdiskutanten, bei Jakob Winter und bei Peter Molzi. Nächsten Samstag gibt es wieder einen Club 3. Ich nehme an, wieder mit einem Politiker als Gast. Schönen Abend noch, auf Wiedersehen.
Das war der Club 3 vom Sonntag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert uns doch auch auf Apple Podcasts, Spotify oder auch bei Google Podcasts und hinterlasst uns gern eine Bewertung. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und seid auch morgen Abend wieder dabei beim Kurier Daily Podcast.